schönen guten Abend euch zusammen hier. Wir freuen uns besonders, dass Lea da ist. Und auch die Gäste, herzlich willkommen. Wir lesen zusammen hier mittwochs den Hebräerbrief. Und letzte Woche hat Peter das Kapitel 5 ausgelegt. Und ja, jetzt geht es weiter mit Kapitel 6. Und ich steige so ein bisschen am Ende von 5 ein, weil das hier so ein Übergang ist. Das wesentliche Thema des Hebräerbriefes wird schon am Ende von Kapitel 2 angedeutet, in Vers 17 und 18. Da wird gesagt über Jesus, er musste in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Vers 17 hier. Wird davon gesprochen, dass Jesus ein hoher Priester ist. Das ist das Thema eigentlich, das Hauptthema, was den Briefschreiber hier bewegt. Er möchte uns Jesus darstellen, uns erklären, inwiefern Jesus ein Hohepriester, der Hohepriester ist. Und zwar erklärt er das hier den Hebräern, das sind wahrscheinlich Christen, die aus dem Judentum gekommen sind. Die Juden waren, gläubige Juden waren, zu einer Zeit, wo es den Tempel noch gab und wo im Tempel es einen Hohepriester und viele Priester gab, die Opfer gebracht haben, wie es das Alte Testament, wie es das Gesetz erfordert. Und nach dem Gesetz, nach den 5 Büchern Mose und nach all dem, was wir im Alten Testament lesen, ist es für den Menschen und auch für den gläubigen Juden eigentlich nur möglich, Gott zu nahen durch ein Opfer. Weil wir uns versündigen. Und das Mittel dafür, um Sünde zu beseitigen, um Sünde hinwegzunehmen, sind Opfer, blutige Opfer. Das Blut von Schlachtopfern. Das ist das Thema, was der Hebräerbrief dann entfaltet. Da geht es sehr stark um diese Thematik. Was ist eigentlich mit unserer Sünde? Was hat es mit unserer Sünde auf sich? Und was hat es damit auf sich, wenn das Evangelium sagt, Jesus ist gestorben für unsere Sünden? Was bedeutet das eigentlich? Um das richtig in der Tiefe auszuloten, ist das hier ein Schriftgelehrter, wie Jesus so schön sagt, im Matthäus 13 sagt er, ein Schriftgelehrter des Reiches ist wie ein Hausherr, der aus seinem Schatz Altes und Neues herausnimmt. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo das Wort Schriftgelehrter nicht negativ bewertet wird, sondern wo Jesus das positiv bewertet. Und dieser Schreiber hier ist ein schriftgelehrter Mann, der kennt die Schrift, er kennt das Alte Testament sehr gut. Und deswegen zitiert er ständig das Alte Testament, um diesen gläubigen Juden, die ja auch dieses Alte Testament, nicht nur die Gläubigen, sondern auch diejenigen, die nicht an Jesus glauben, sie kennen ihre Tora, sie kennen ihre 5 Bücher Mose, sie kennen auch die Propheten, die Psalmen. Und deswegen wird hier ständig das zitiert, um deutlich zu machen, das ist jetzt hier der Glaube, den wir verkündigen, das ist nichts anderes. Das hat Paulus ja immer gemacht, wenn er das Evangelium verkündet hat, in einer Stadt ist er in eine Synagoge zuallererst gegangen und hat das Evangelium den Juden verkündet. Weil die eine Grundlage hatten. Gott hatte sich offenbart, wie im Hebräerbrief das auch gesagt wird, durch die Propheten hat Gott sich offenbart. Dann sagt aber der Schreiber hier, in der letzten Zeit, in dieser Zeit, in der Zeit der Gnade, in dieser besonderen Zeit, hat Gott sich auf eine besondere Art und Weise offenbart in Jesus Christus. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann schau dir Jesus an. Ohne Jesus kommst du nicht zu Gott. Ohne Jesus bleibst du auf Distanz. Wisst ihr, das ist das, was wir alle Menschen haben. Wir haben eine Distanz zu Gott. Wir haben in uns einen Wunsch nach Gott, eine Suche nach Gott, aber wir haben auch eine Distanz zu Gott. Wir sehen Gott nicht. Wir wissen eigentlich nicht so richtig viel von Gott. Wir fühlen und tasten und wagen uns vor, ob wir vielleicht irgendwas von Gott so herausbekommen können, durch Meditation, durch Nachsinnen und Nachdenken, durch was weiß ich alles, durch Rituale oder sonst was, versuchen irgendwie uns Gott zu nähern. Dabei ist er nicht fern von uns. Er ist uns ganz nah und er ist uns so nahe gekommen, er ist uns so auf die Pelle gerückt. Jesus ist Mensch geworden und hat uns vor eine Entscheidung gestellt, gesagt, hier bin ich. Vertrau mir oder lass es bleiben. Entscheide dich. Du kommst nicht drum herum. Du musst dich entscheiden. Und hier sind Juden, vielleicht die Leute, die Paulus in Beröa gepredigt hat, von denen wird uns berichtet, dass sie besonders eifrig in der Schrift geforscht haben, ob das, was da gepredigt wurde, auch wirklich wahr ist. Ob das auch wirklich stimmt mit dem, was in der Schrift überein, was da drin steht. Und die sind gläubig geworden. Ja, man kann, ja, Jesus ist der Messias, wie er angekündigt wurde im Alten Testament. Er ist derjenige, der in Jesaja 53 beschrieben wird, der alle Sünde auf sich genommen hat. Und so haben sich diese Hebräer bekehrt, aber sie sind, und das ist so wunderschön, wenn sich so ein Mensch frisch bekehrt, weißt du, und das so neu ist und er so voll Freude ist und das gar nicht fassen kann, was ihm alles geschenkt ist. Einfach so aus Gnade, unverdient. Das ewige Leben, Gemeinschaft mit Gott, einen liebenden Vater im Himmel, der seine Gerechtigkeit uns schenkt und uns unsere Sünde hinwegnimmt. Alles Schuldgefühl, alles Sinnlosigkeit des Lebens. Man weiß gar nicht, man weiß, wohin man geht, man weiß, welches Ziel man hat. Wunderbar, also wunderbare Geschenke. Aber dann, ihr wisst es selber, die ihr schon länger gläubig seid, verblasst. So, dieses erste Huhu. Es verblasst. Und dann kommt das, was kommen muss, was uns gepredigt wird von Jesus, von Paulus. Wir werden durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Bedrängnisse kommen, Anfechtung. Und Jesus hat das auch gesagt. Er wirft das Wort. Wie ein Sämann wirft er das Wort aus. Und es fällt auf unterschiedlichen Boden. Und dann wächst es und kommt hoch. Und dann, sagt er, strahlt die Sonne heiß auf das Feld. Und diejenigen Pflanzen, die keine tiefen Wurzeln haben, weil sie im steinigen Boden sind, die verwelken, die verdorren, weil sie keine tiefen Wurzeln haben. Und er vergleicht das mit denen, die abfallen vom Glauben, unter Anfechtung. Und hier geht es um dieses Thema. Heute auch im 6. Kapitel. Um den Abfall. Nicht um den Müll, Abfall, sondern um das Wegfallen vom Glauben. Wegkommen vom Glauben. Sich wegwenden von Jesus, von demjenigen, der uns erlöst und errettet hat. Und der Hebräerbrief hat dieses Thema auch, das ist auch ein Hauptthema, dass er immer wieder ermutigt und ermahnt, dran zu bleiben, festzuhalten, in aller Verfolgung, in aller Anfechtung, festzuhalten an Jesus, auf ihn zu schauen. Und deswegen wird er nicht müde, uns Jesus in verschiedenster Form vorzustellen, uns klarzumachen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der mächtige, heilige Gott und gleichzeitig ist er Mensch geworden, so einer wie du und ich, uns ganz nahe gekommen. Er versteht uns, er ist liebevoll und barmherzig, er ist mächtig, heilig, groß und gerecht, aber er ist auch liebevoll, barmherzig, ganz nahe. da wird der Hebräer-Schreiber nicht müde, das immer wieder auf verschiedene Art und Weise darzustellen. Und er möchte diese Hebräer, diese Juden davor warnen, dass sie zurückfallen ins Judentum. Und er macht das besonders fest am Thema Opfer. Und deswegen das Thema hoher Priester. Und das taucht dann jetzt hier noch mehrmals auf. Also 2 Vers 17 das erste Mal. 3 Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist, dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Dann in 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, auch hier wieder verbunden. Wir haben diesen hohen Priester, lasst uns daran festhalten. Und dann kommt die erste Passage, die hat Peter letztes Mal ausgelegt, in Kapitel 5, Vers 1 bis 10, wo das erste Mal etwas mehr auf diesen hohen Priester und seinen Dienst eingegangen wird. Und da geht es zuerst nochmal um das, was er vorher auf dem Herzen hatte, uns deutlich zu machen, Jesus ist nicht fern von uns, er ist uns ganz nahe, er kennt uns, er kennt die Versuchungen, durch die wir gehen. Das ist Ermutigung für Geschwister, die durch Versuchung und Anfechtung gehen. Jesus kennt dich, er kennt deine Situation. Schmeiß nicht hin. Du kannst dich an ihn wenden. Er versteht dich durch und durch. Er ist ohne Sünde geblieben. Aber er ist genauso versucht worden wie du. Er kennt das alles. Und er ist eingesetzt worden als Priester. Und da nimmt der Schreiber Bezug auf Psalm 110 in Vers 6, wie auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann hier in Vers 10, von Gott begrüßt als hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt steigen wir ein in Vers 11. Darüber, nämlich über diesen Vers, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Darüber haben wir viel zu sagen. Und dann wird da auch noch viel zu schreiben. Aber jetzt noch nicht, heute noch nicht. Heute hören wir da noch nichts von. Und es lässt sich schwer darlegen, sagt er. Warum? Weil es so kompliziert ist? Weil es irgendwie so schwierig ist? Weil der Schreiber vielleicht ein bisschen minder bemittelt ist, irgendwie in seinen intellektuellen Kapazitäten. Was sagt er hier? Es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Hier ist eine klare Ermahnung an die Hebräer. Ihr habt ein Problem damit, in der Anfechtung, in der ihr steht. Ihr werdet versucht und ihr neigt dazu, es gibt eine Gefahr, dass ihr euch wegwendet von Jesus. Und was ist ein wesentlicher Grund dafür, für diese Gefahr? Ihr seid träge im Hören. Träge im Hören. Und das meint natürlich nicht einfach nur das Ohr, ihr seid so ein bisschen taub geworden, weil ihr zu laute Musik gehört habt, sondern ihr seid träge in eurem Herzen. Das Wort anzunehmen, dass der Eingang des Wortes Gottes in unser Herz, das ist das Entscheidende. Dadurch werden wir gefestigt, dadurch werden wir gestärkt. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Christi. Ohne das Wort Gottes verkümmert dein Glaube. Und ohne einen starken Glauben wirst du in Anfechtungen hinfallen, wirst du in Bedrängnissen hinschmeißen. Wirst du mit der Masse schwimmen. Du wirst nicht die Kraft haben, zu Jesus dich zu stellen, sondern du wirst hinfallen. Ihr seid im Hören träge geworden. Ich möchte euch gern viel über Jesus erzählen und die Bedeutung dessen, wenn im Alten Testament gesagt wird, er ist der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das sind wichtige Worte. Das ist großartig. Und wenn ihr nicht träge im Hören wäret, dann würdet ihr sagen, geil, das will ich jetzt hören. Das will ich verstehen, das will ich lernen. Ich will Jesus kennenlernen. Ich will auch das kennenlernen, was so erst im ersten Moment so merkwürdig klingt. So irgendwie ganz abgespaced. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, was soll das? Keine Ahnung. Aber ich will das wissen. Und ich will es in mein Leben hineinbringen. Ich will, dass es Teil meines Lebens wird. Aber ihr seid träge geworden. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte Gottes sind. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, ihr seid schon eine Weile lang gläubig. Ihr seid schon noch vor nicht allzu langer Zeit zum Glauben gekommen. Oder vor einiger Zeit schon zum Glauben gekommen. Ihr habt am Anfang die Anfangsgründe, habt ihr gehört, die Anfangsgründe der Worte Gottes. Ihr habt das alles gehört, die Predigt von Jesus. Und jetzt solltet ihr gewachsen sein. Der Hebräerbrief spricht genauso wie viele andere Stellen in der Bibel, im Wort Gottes ganz klar davon, dass es ein Wachstum im Glauben gibt. Es geht nicht allein darum, gerettet oder nicht gerettet, Kind Gottes oder nicht Kind Gottes. Ja, das ist richtig und das ist wichtig. Aber es geht auch darum, Kind Gottes und dann ein Wachstum, ein Wachsen, voranschreiten in der Heiligung. Ja, ihm ähnlicher werden, mehr von ihm lernen, fester werden. Warum? Weil wir Lehrer sein sollen. Wisst ihr, der Lauf der Zeit geht doch weiter. Und die Apostel sind alle gestorben. Sie sind nicht mehr da. Wer soll denn dann lehren? Wir sollen bleiben in der Lehre der Apostel. Aber Paulus sagt, alleine, dass sie das aufgeschrieben haben, das reicht nicht. Es braucht auch Leute, die das verkünden, die das in ihre Zeit, das Wort hineinsprechen, geleitet durch den Heiligen Geist, dass der Buchstabe nicht tot bleibt, sondern dass es ausgesprochen wird, dass es hinausgeht, dass es hörbar wird. Es braucht auch Prediger, es braucht auch Lehrer. Das ist das, was der Heilige Geist in die Gemeinde hineingibt. Nicht nur in der ersten Gemeinde, sondern über die ganzen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Es braucht Lehrer in der Gemeinde. Es braucht aber auch Lehrer, und hier ist das Lehrer sehr weit gefasst. Er meint, alle Gläubigen hier sollen Lehrer sein. Warum sollen alle Lehrer sein? Ich sage euch, es gibt verschiedene Gründe, warum alle Lehrer sein sollen. Wenn du heiraten solltest und eine Familie gründest und vielleicht Kinder hast, dann bist du derjenige, der deine Kinder lehrt. Wenn du Jesus nachfolgst, mit ihm lebst und das deinen Kindern weitergibst, das ist das größte Zeugnis, was ein Kind mitbekommen kann in dieser Welt. Wodurch es das größte Zeugnis hat, sein Leben lang, worauf es zurückblicken kann. Meine Eltern haben Jesus geliebt, sind ihm nachgefolgt und sie haben mir immer Zeugnis davon gegeben, wie treu er ist, wie er all ihre Sünde hinweggenommen hat, wie sie in Freude auch dann sterben konnten. Das ist ein Zeugnis, das ist Lehre. Und da merken wir schon, es geht hier eigentlich nicht, und er meint ja auch, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Das ist nicht, ihr solltet eigentlich zu einer Schule gegangen sein und eine Ausbildung gemacht haben und jetzt solltet ihr sozusagen irgendwelche Unterrichtsmethoden drauf haben, wie ihr den Kindern dann irgendwie, was weiß ich, was von der Bibel beibringt oder so. Nein, Lehrer zu sein heißt, das Wort Gottes hören, es tun selber und dann weitervermitteln. Das sehen wir bei Esra. Lasst uns einen Vers aus dem Buch Esra lesen. Der auch ein Schriftgelehrter, als ein positives Beispiel. Esra 7, Vers 10 wird uns Esra vorgestellt als gutes Beispiel. Und es fängt an mit dem Herzen. Da sind wir gefordert, da sind wir aufgerufen. Du und ich, wir sollen uns entscheiden, dass unser Herz darauf gerichtet ist, wie Esras Herz hier. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Bevor du ein Lehrer sein kannst, musst du selber hören und tun. So sagt er hier, ihr seid im Hören träge geworden, deswegen seid ihr keine Lehrer, obwohl ihr eigentlich von der Zeit her schon mehrere Monate, Jahre mit Jesus geht, Jesus kennengelernt hat, sein Wort gelernt habt, gelehrt bekommen habt, darin gelebt haben solltet, habt ihr aber nicht. So seid ihr kleine, schwache Babys, anstatt stämmige Lehrer. Gut genährte Lehrer. So habt ihr selbst wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte Gottes sind. Nicht, dass die Anfangsgründe, das einfache Evangelium, nicht auch gut für ausgewachsene Gläubige ist. Das sagt er hier nicht. Er sagt aber, ihr habt es nötig. Im Sinne von, letztendlich könnt ihr nur, muss ich im Grunde wieder von vorne anfangen mit euch, damit ihr wieder klar seht. Ihr seid so durcheinander, ihr habt völlig den Faden verloren, ich muss wieder von vorne mit euch anfangen. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Auch hier wieder die Milch nötig. Heißt nicht, dass ich nicht doch auch Milch trinken kann. Milch ist gut. Petrus sagt, seid begierig nach der unverfälschten Milch. Das Wort Gottes. Einsaugen. Milch ist gut. Das einfache Evangelium ist so gut. Das ist so herrlich, wunderbar. Das ist lecker. Aber, er sagt hier, ihr könnt nichts anderes vertragen. Wenn ich euch Schwarzbrot hinlege, dann sagt ihr, und wenn ihr das dann probiert, dann wird euch irgendwie übel und ihr könnt es überhaupt nicht verdauen und das macht euch Bauchschmerzen und ihr sagt und spuckt das wieder aus. Und jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Hier geht es vor allen Dingen nicht nur um die Unterscheidung von Gut und Böse im moralischen Sinne, sondern auch bezüglich der Lehre. Zu wissen, was ist gute Lehre, was ist böse Lehre, Irrlehre. Gefestigt in der Wahrheit zu sein. Nicht jedem Wind der Lehre folgend. Da kommt hier ein Prediger und lehrt dies, und dann kommt da ein Prediger und lehrt das, dann lese ich hier ein Buch und das sagt das, und dann gucke ich hier im Internet irgendwas und da steht das und das, und ich werde hin und her geworfen und habe keinen festen Stand, weil ich nicht gegründet bin und gewachsen bin in der Wahrheit Gottes. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen. Also, er will sich da gar nicht drauf einlassen. Er sagt, okay, so sieht's aus. Ihr seid eigentlich träge, ihr hört nicht mehr. Und ihr solltet eigentlich Lehrer sein, aber ihr seid echt so, dass ich euch eigentlich die Anfangsdinge lehren müsste. Aber ich lasse es jetzt. Tut mir leid. Ich lasse es jetzt. Erinnert euch selber daran. Aber ihr müsst dran in Bewegung kommen. Ihr müsst euer Herz wieder weich machen, euer Herz darauf ausrichten, das Wort Gottes zu hören, zu tun und dann auch zu lehren. In diesen Prozess hineinzukommen des Wachstums. Ihr müsst das Wort ernst nehmen. Wir haben das im Hebräerbrief schon mal gesehen, dass er sehr darum ringt und sagt, wir dürfen diese Rettung, dieses Evangelium, diese diesen unseren wunderbaren Jesus, wir dürfen ihn nicht verachten. Wir müssen ihn ernst nehmen. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn es Gott erlaubt, wenn Gott es erlaubt. Hier diese Aufzählung ist unterschiedlich bewertet worden. Manche haben darin so einen Katalog gesehen von grundlegenden Lehren sozusagen des christlichen Glaubens, die der Schreiber hier aufzählt. Ich fand es interessant, was Dave Gussick dazu geschrieben hat, weil hier doch interessanterweise an keiner Stelle ausdrücklich christliche Lehre beschrieben wird. Buße von toten Werken ist etwas, was das Judentum kennt. Glauben an Gott, klar, kennt das Judentum. Die Lehre von Waschungen, dieser Ausdruck hier ist sehr merkwürdig. Das Wort könnte auch Taufen übersetzt werden, aber gerade in dieser Pluralform, so wie es hier steht, wird es eigentlich nur in Bezug auf die jüdischen Reinigungswaschungen angewandt, im Neuen Testament auch. Handauflegen, alte Rituale beim Opfern, wenn der Priester dem zu opfernden Tier die Hand auflegt und somit die Schuld überträgt auf dieses Opfertier. Handauflegung, Totenauferstehung, auch etwas, was Juden geglaubt haben, jedenfalls ein Teil der Juden, und das ewige Gericht. Also hier sind eigentlich Lehren, die auch im Judentum verbreitet waren, angesprochen, und das waren diese grundsätzlichen Lehren, die da waren und auf die dann die christliche Predigt aufgebaut hat. Glaubensgrundkurse mit Juden haben einfach an das angeknüpft, was im Judentum ja schon sowieso da war. Und so haben sie dann aufgrund dieser einfachen, ganz grundlegenden Dinge des Glaubens auch gelehrt bekommen, was es mit Christus auf sich hat dann jetzt in diesem Zusammenhang. Und deswegen sagt er, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen jetzt nicht so tun, als ob ihr wieder Juden geworden seid. Da will ich mich gar nicht drauf einlassen. Und dann sagt er hier ein Wort, was unheimlich heftig ist, unheimlich hart, was auch Menschen total verunsichert und total durcheinander bringt. Aber wir müssen es hier in diesem Zusammenhang auch sehen, damit wir es richtig verstehen. Er sagt, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Ist einer dieser, es gibt noch einen anderen Vers im Hebräerbrief, dieser Verse, die einem unheimlich Angst machen können. Eine unruhige Seele sehr in Bedrängnis bringen können. Eine Seele, die vielleicht auch von falschen Lehren gelehrt wurde, richtig in Bedrängnis bringen kann. Nämlich eine Lehre, die sagt, du kannst gar nicht wissen oder man weiß gar nicht, ob du ein wirklicher Gläubiger bist. Das wird sich erst erweisen am Ende. Da wird nämlich Gott die Gerechten und die Ungerechten scheiden. Wie das in im Matthäus-Evangelium in den Gleichnissen dargestellt wird. Da gibt es Weizen und ein Feind hat Unkraut reingesät. Oh, das sieht fast genauso aus. Und der Herr sagt, das soll nicht ausgerissen werden, das Unkraut, sondern das soll mit dem Weizen wachsen. Und erst bei der Ernte wird es abgeschnitten und dann wird es sortiert. Und er deutet das dann auf das Endgericht und sagt, so wird es am Ende sein. Dass dann die Gerechten und die Ungerechten geschieden werden. Sie sind jetzt noch nicht zu unterscheiden. Und die Lehre sagt dann, ja, das ist die Lehre des Calvinismus, sagt, es gibt Menschen, die erwählt sind zum Heil, und es sind Menschen da, die sind erwählt zum Unheil. Es gibt bestimmte Menschen, die sind erwählt als Kinder Gottes, von Gott vorher erwählt, und kommen dann in ihrem Leben irgendwann zum Glauben, weil Gott es halt tut und wirkt in ihrem Leben. Bei anderen passiert es nicht. Und die gehen verloren. Das hat Gott so geplant. Und das wird für manche Menschen in der Gemeinde Gottes zu einer furchtbaren, unglaublichen Bürde in ihrem Leben. Weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken, gehöre ich nun dazu oder gehöre ich nicht dazu? Sie fangen an, daran zu zweifeln. Ich bin doch ein Sünder und ich sehe meine Sünde und ich sehe, dass kein gutes Werk aus mir herauskommt, und sie kommen unter Verdammungsgedanken und Gefühlen. Und dann lesen sie so einen Vers und denken, oha, irgendwann werde ich abfallen und dann wird es keine Chance zurückgeben. Keine Chance zurück. Ich fand es interessant, wie Dave Kosick das hier gedeutet hat in diesem Zusammenhang. Nämlich in dem Zusammenhang, dass hier Juden sind, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, die aber unter Druck stehen. Am Anfang war es nicht so, dass die Juden wurden auch immer verfolgt, zu jeder Zeit, aber am Anfang der Gemeinde ist es so gewesen, dass die Juden die Christen verfolgt haben und unter Druck gesetzt haben. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und hier sind Juden unter der Gefahr, dass sie sich zurückziehen und wieder zurückwenden in das jüdische Leben hinein, sich wieder zurück integrieren in das jüdische Leben und nicht mehr so viel von Jesus sprechen. Ja, Jesus, okay, aber es geht ja auch um Buße, es geht um Glauben an Gott und um die Auferstehung der Toten, das ewige Gericht, das glauben wir ja auch alle. Ne? Man betont nur das und von Jesus spricht man nicht mehr, bis man ganz weg ist plötzlich von Jesus. Jesus hat eigentlich gar keine große Bedeutung mehr. Geschwister, das ist etwas, was im Christentum passiert. Obwohl wir keine Juden sind, passiert das. Es ist eine breite Bewegung der liberalen Theologie, die eben sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, der ist einfach nur ein Lehrer gewesen. Und was am Ende rauskommt, ist eigentlich nur noch eine Art Judentum-Leid. Eine Gesetzesreligion, die natürlich, weil sie liberal sich versteht und die Abschwächungen, die Jesus dann gemacht hat, oder Sabbatgebot und was weiß ich, wird so ein bisschen entkräftet und es geht ja eigentlich alles um Liebe und so, na, dann kann man das so ein bisschen hinwursteln. Aber eigentlich ist das Judentum, Judentum Leid. Man spricht nicht mehr von Jesus. Wir beten nicht mehr zu Jesus. Wir beten, es geht um Gott. Ja, Glaube an Gott. Glaube an Jesus. Jesus spaltet. Nee, lass uns nicht mehr von Jesus reden. Wir reden von Gott. Jesus spaltet. Ja, Jesus spaltet. Jesus hat das selber gesagt. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu machen, sondern das Schwert zwischen den Menschen. An ihm entscheidet sich das. An ihm scheiden sich die Geister. Und er sagt hier, wenn ihr euch dahin zurückwendet, wenn Menschen sich zurückwenden, dahin, wenn sie Jesus verlassen, der einzige Grund, der Ursprung unseres Heils ist, derjenige, der uns errettet hat, derjenige, der unsere Schuld, unsere Sünde hinweggenommen hat. Wenn ich das tue, wenn ich da hinweggehe, wenn ich mein Heil in etwas anderem suche, dann kann ich so viel Buße tun, wie ich will, ich werde sie nicht finden. Ich kann kein Heil finden außerhalb von Jesus. Ich kann noch so viel Buße tun im Judentum, aber ich finde kein Heil. Ja, und er spricht hier von Menschen, die das empfangen haben, den Heiligen Geist empfangen haben, die geschmeckt haben. Wir wissen das nicht. Das ist letztendlich ein Geheimnis, Geschwister. Ich kann es euch heute Abend auch nicht auflösen. Es Scruton hat das immer so schön gesagt, das eine sind die Arminianer, das andere sind die Calvinisten. Und er hat immer gesagt, ich bin ein arminianischer Calvinist und calvinistischer Arminianer, das ist mir egal, wie ihr mich nennt. Hauptsache, ich kann bei meiner Bibel bleiben. Und die Menschen wollen ein logisches System haben, aber wir kriegen das logische System nicht hin. Wir haben die Aussagen, die uns sagen, ja, du bist ein Kind Gottes, du bist erwählt von Gott noch vor Anbeginn der Welt, sagt uns der Epheserbrief. Hat Gott dich erwählt? Oh, wie wunderbar, wie herrlich. Das macht mich froh, das macht mich frei. Gott hat mein Leben in der Hand, er hat mich schon vor Anbeginn der Welt geliebt. Und er wird mich bis zum Ende aller Tage lieben. Seine Liebe ist so wunderbar. Das ist der Lobpreis in Epheser. Und gleichzeitig sagt uns aber das Wort, du musst dich entscheiden für Jesus. Du musst eine Entscheidung, du musst eine Willensentscheidung treffen. Das funktioniert nicht automatisch. Er liebt dich. Aber da es eine Liebesbeziehung zwischen dir und ihm entsteht, hat was auch mit deinem Einverständnis, mit deinem Willen zu tun. Und hier sagt uns das Wort ganz klar, auch die Beziehung weiterzuführen, in dieser Liebesbeziehung weiterzugehen, ist eine Entscheidungssache. Ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden, für diese Liebesbeziehung. Wie ich in meiner Ehe mich immer wieder neu entscheiden muss, zu sagen, ja, das ist meine Frau, ich bleibe ihr treu. Oft ist mir das selbstverständlich, aber es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo ich herausgefordert werde innerlich, mich neu zu entscheiden, ja, ich halte daran fest, an diesen Bund, den ich geschlossen habe. Ich will daran festhalten. Und das ist das, was er hier uns vor Augen führt, ist, das ist kein Spiel. Die Sache mit Jesus, das ist so ein wunderbares Geschenk. Was ist uns alles geschenkt worden? Er sagt, wunderbare Gabe, die himmlische Gabe, Erleuchtung, Licht vom Himmel, himmlische Gabe, geschmeckt, Heiligen Geist empfangen, teilhaben an dem Heiligen Geist, das gute Wort Gottes, die Kräfte des zukünftigen, die Dynamik des Geistes, habe ich alles empfangen und erlebt, erfahren. Und jetzt glaube ich, wenn ich das wegschmeiße, dass ich dann Heil finde, das kann nicht sein, sagt er. Da kannst du nicht wieder irgendwie, das funktioniert nicht. Wenn du das wegschmeißt, du kreuzigst den Herrn noch einmal. Dieses Kreuzigen, noch einmal Kreuzigen, das ist so, als ob der verlorene Sohn nach der Fete und nach 3 Monaten beim Vater wieder sagen würde, okay, tschüss Papa, das reicht mir jetzt. Ich hau wieder ab. War nett mit dir. Aber irgendwie war es, da draußen war es doch nicht da. Ich verschwinde, ich mach die Biege. Und er sagt, wie er am Anfang gesagt hat, Papa, du bist für mich tot. Er verspottet seinen Vater. Der Vater hat ihn mit so viel Liebe aufgenommen, so viel Gnade ihm erwiesen. Er war nicht würdig, wieder als Sohn nach Hause zu kommen. Und jetzt lässt er seinen Vater einfach stehen. Hier geht es nicht um sündigen Geschwister. Es geht hier nicht darum, dass wir in Sünde fallen, hinfallen als Christen. Sondern es geht um Abfallen. Es geht darum, Jesus in den Abfalleimer zu schmeißen. Die ganze Gnade, die ich empfangen habe. Und er sagt, das geht nicht. Da kommst du nicht. Das funktioniert gar nicht. Das kann er sich gar nicht vorstellen. So furchtbar ist das. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe, dann habe ich diesen Heiligen Geist in mir, der sagt, Gott ist dein Vater, er liebt dich. Jesus ist der Sohn Gottes, der hat sich für dich hingegeben. Du stehst unter der Gnade. Gott ist so gut. Er wird dich in Ewigkeit lieben. Er hat dir ewiges Leben. Dieses Zeugnis in mir durch den Heiligen Geist, da kann ich doch gar nicht weglaufen. Aber das Wort steht hier so, hart wie es ist. Wir müssen es auch annehmen. Es soll uns wachrütteln, es soll die Hebräer wachrütteln. Spiel nicht mit der Gnade, die du empfangen hast. Achte sie wert. Schmeiß sie nicht weg, wie irgendwie ein Stück Dreck im Mülleimer. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für denjenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Und hier ist auch wieder ein wichtiger Vers, auch für alle die, die diese Verse davor, diesen Vers 6 lesen und dadurch unter Verdammnis kommen, lest auch Vers 9. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Das Wort Gottes ist hier nicht verdammend, Gott verdammt uns nicht, sondern er spricht uns das Heil zu, er warnt uns. Er spricht uns und ermutigt uns hier auch und sagt, pass auf, das ist eine ganz heftige Sache. Wenn ihr das, wenn ihr Jesus loslasst, wenn ihr Jesus wieder in die Ecke schmeißt und euch versucht auf anderen Wege einen Weg durch dieses Leben zu bahnen und vor Gott bestehen zu können, das wird nicht funktionieren. Aber wir sind überzeugt davon, dass es bei euch nicht so ist, Geliebte. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Wir wünschen, dass ihr eifrig seid, dass ihr dabei bleibt, dass ihr dran bleibt, dass ihr nicht loslasst, dass ihr euch immer wieder neu entflammen lasst von Jesus. Und dass ihr die Hoffnung, die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Das sind alles Verse, die später auch nochmal kommen. Was ist das, der Glaube? Es ist eine Gewissheit, die ich habe. Eine Hoffnung, die von Gewissheit geprägt ist. Nicht von irgendwie so einer vage Hoffnung, so ein vager Glaube, sondern das ist eine Gewissheit, eine feste Gewissheit. Und das soll ich aber bis ans Ende beweisen. Soll nicht auf dem Weg irgendwann hinschmeißen. Bis ans Ende soll ich bleiben dabei, bei dieser Gewissheit, die Gott mir gegeben hat. Und dafür wünscht sich Gott von uns Eifer. Dafür muss ich fleißig sein. Das ist etwas, wo ich sagen muss, ich will mich hineingeben. Ich muss mich auch hineingeben. Wenn ich das vernachlässige, wenn ich das Wort Gottes vernachlässige, wenn ich mein Herz hart mache gegenüber dem Wort Gottes, wenn ich nicht hören will, wenn ich meine Eigensinnigkeit, meinen eigensinnigen Weg gehe, dann bin ich auf dem Weg, der in diese extreme Ecke hinführt, die uns hier vorgeführt wird. Deswegen sagt er, bleibt eifrig, bleibt dran, damit ihr nicht in diesen Strudel kommt, der euch ins Verderben führt. Bleibt dran. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Gott hat uns unglaublich wunderbare Verheißungen gegeben. Wodurch erben wir sie? Durch Glauben und Ausharren. Vertrauen. Gott vertrauen. Das ist so zentral, Geschwister. Das zieht sich so durch. Ich merke, dass es letztendlich kommt es alles auf das Vertrauen Gott gegenüber an. Dass ich Gott vertraue, dass seine Verheißungen Ja und Amen sind und dass es steht. Und wenn er etwas verheißen hat, dann wird er es tun. Ich kann mich darauf verlassen. Und ich misstraue allen Lügen, die mir einreden wollen. Naja, vielleicht klappt es doch nicht. Vielleicht musst du irgendwie doch irgendwie anders handeln oder musst dir was anderes suchen oder musst einen anderen Weg gehen. Nein, ich will darin bleiben, glauben und ausharren. Ausharren ist warten. Ausharren ist aushalten auch, wenn es schwer ist, wenn es nicht einfach ist. Und hier steht Nachahmer derer,
die das erben.
Nachahmer, und die werden uns dann gezeigt, denen wir nachahmen sollen. In Kapitel 11, die ganze Wolke von Zeugen, die vor uns waren. Aber hier wird schon mal auf Abraham verwiesen. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Und jetzt geht er auch wieder auf die Seite Gottes ein. Er sagt, okay, das ist der Abraham, der ausharrte. Aber jetzt gucken wir uns nochmal wieder Gott an in dieser Geschichte. Und Gott hat die Verheißung gegeben mit einem Schwur. Bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Und dann sagt er hier im Vers 16, denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Wenn jemand schwört, ich schwöre, das ist die Wahrheit. Dann, nein, im Gericht wird es doch verwendet. Ne? Also, wenn eine Aussage unter Eid gemacht wird, dann wird das wird ja verwendet, um einem Menschen sozusagen eine größere Last aufzuerlegen. Ein Eid zu brechen ist für Menschen etwas sehr Schlimmes. Wir sollen die Wahrheit sagen, das wissen wir alle. Wir Deutschen sind ja sowieso Wahrheitsfanatiker. Wenn es um andere geht, also nicht um uns selbst. Wenn wir aber vor Gericht dann befragt werden und uns gesagt wird, sprichst du die Wahrheit? Sagen wir vielleicht ja, aber dann wird uns gesagt, hier, schwörst du, dass du die Wahrheit sagst? Und auf mein Eid steht eine hohe Strafe. Okay, also schwöre ich. Und der Richter sagt sich dann, okay, er hat darauf geschworen, er weiß, das wird eine heftige Strafe, wenn das nicht wahr ist, dann können wir dem Glauben schenken. Das ist eine Hilfe sozusagen, ne, für Menschen zu sagen, das ist glaubwürdiger als das normale Wort. Man kann ja schnell mal lügen. Man kann sich ja mal schnell irgendwie versprechen oder so. Aber ein Eid zu schwören, das ist Bestätigung, ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Hier sagt er uns, Gott hat sich erniedrigt. Er hat sich auf unsere Ebene begeben. Wie Jesus Mensch geworden ist, hat er sich auch Abraham gegenüber auf unser Niveau begeben. Gott lügt nicht. Er braucht keinen Eid zu schwören. Jesus sagt sogar, schwört gar nicht zu uns als seine Nachfolger. Ihr sollt nicht schwören. Die Leute sollen sich auf euer Wort verlassen können. Wenn du Ja sagst, soll es ein Ja sein. Ein Nein, ein Nein. Du brauchst nicht schwören. Ja? Die Leute sollen sich auf dein Wort verlassen können. Du sollst so an der Wahrheit haften, so wahrhaftig sein, dass da gar kein Zweifel entsteht. So ein Vertrauen dann entsteht dann auch. So wunderbar. Aber Gott lässt sich herab und schwört einen Eid, obwohl er nie lügen würde. Aber um uns zweifelnde Menschlein, die wir ja nur einem glauben, wenn er auch tatsächlich einen Eid schwört, schwört er uns zuliebe auch ein Eid. Und sagt nicht, also hört mal, wenn ihr mir nicht glaubt, wisst ihr, der ungläubige Thomas, der zweifelnde Thomas, was hat Jesus gesagt? Also, hör mal, wenn du denen jetzt nicht glaubst, dann hast du selber Schuld, hast du Pech gehabt. Nein, er sagt, komm her, Thomas, pass rein. So erniedrigt sich Gott, um all unsere Zweifel zu besiegen und um uns zu trösten, zu stärken, zu ermutigen. Die Verheißung, die er uns gegeben hat, dass wir auch ja glauben. Gott will dir das Glauben nicht schwer machen, sondern er will es dir leicht machen. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, einer wie du und ich. Er will es uns leicht machen. Er hat Abraham einen Eid geschworen. Obwohl er unmöglich lügen kann, ist das nicht wunderbar? Du kannst dir sicher sein, sein Wort ist wahr. Er kann unmöglich lügen. Glaubst du das? Du kannst es, darfst es ihm glauben. Er schwört bei sich selbst. Lässt sich darauf herab, auf dein Niveau, damit du einen starken Trost hast, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Und jetzt ist er wieder zum Thema zurückgesteckt. Ja, der Anker, der ins Innere des Vorhangs reinreicht. Und darauf wird er jetzt groß und breit und lang und breit eingehen, was das bedeutet, der Innere des Vorhangs. Aber dieser Anker, das ist so ein schönes Bild. Ja. Dieser Anker der Sicherheit, des festen Grundes. Ich werde nicht weggeschossen. Ja, die Schiffe damals, die haben dann irgendwie in einem sicheren Hafen geankert. Und dann waren manchmal im Winter heftige Stürme und dann haben sie überwintert in einem Hafen, der dann schön geschützt war. Aber wenn der Anker vielleicht nicht fest war oder sie nicht geankert haben, dann sind sie vom Wind rausgetrieben worden und aufs offene Meer, das hat Paulus ja erlebt. Furchtbaren Sturm und dann schlimmes Seeunglück, wo sie durch Gottes Hilfe überlebt haben, aber eigentlich wären sie alle drauf gekommen. Dieser feste Anker hält sie aber in einem sicheren Hafen. Wunderbar, dieser feste Anker, die Hoffnung und Zuversicht, die wir haben, der starke Trost, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben. Und guck mal, hier ist wieder was ganz Aktives. Wir fliehen dorthin, wir fliehen in diese Burg. Er ist unsere rettende Burg. Wir fliehen uns dahin, er ist unsere Zuflucht. Und wir ergreifen die Hoffnung. Es ist nicht so, dass wir irgendwie einfach so Hoffnung haben, so. Nein, wir ergreifen sie. Und den Anker, den werfen wir aus. Und jetzt tschick, ist er im Vorhof oder im Vorhang, in das Innere des Vorhangs ist er hinein. Bis ins Innere reicht dieser Anker. Wir sind ganz gefestigt bis ins Innere hinein. Das ist das Innere des Heiligtums Gottes. Sind wir verankert. Da nicht los. Ist das nicht wunderbar? Das ist hier im selben Kapitel. Genau dasselbe Bild. Auf der einen Seite diese harte Botschaft. Es gibt einen Abfall und der ist grausam, wenn du dich von Jesus wegwendest. Das ist furchtbar. Aber es gibt hier auch den festen Anker. Fest verankert in Gott. Wenn du in Jesus bist, wenn du sein Kind bist, bist du fest verankert. Wenn du deine Zuflucht genommen hast in dieser Hoffnung, dass Jesus dein Ein und Alles ist, dein Erlöser, dein Erretter. Das ist dein fester Anker. Du hast deine Zuflucht darin genommen, du hast diese Hoffnung ergriffen. Das ist dein fester Anker bis in das Innere des Vorhofs und über diese ganzen Sachen mit dem hohen Priester und dem Zelt und was das alles geistlich zu bedeuten hat, damit befassen wir uns dann nächstes Mal. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns erlöst und errettet hast. Deine Gnade ist so wunderbar, wir sind so reich beschenkt, Herr. Wir wollen nicht, wie dein Wort es uns hier sagt und vor Augen führt, wir wollen uns nicht zurückwenden zu dem Alten, zu dem, wo wir drin gesteckt haben, wo wir unsere Hoffnung, unser Heil drin gesucht haben. Wir wollen bleiben. Wir wollen unsere Hoffnung allein auf dich setzen, Jesus. Wir wollen dich ergreifen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen fest verankert bleiben in dir. Jesus, wir wollen unser Herz darauf richten, dein Wort zu hören. Dein Wort unser Herz erreicht. Dass dein Wort uns prägt und umformt. Und uns in Bewegung setzt, dass wir es tun. Wir wollen gehorsam sein, wir wollen auf dich hören. Wir wollen so weit wachsen, dass wir auch Lehrer werden können. Lehrer für unsere Kinder. Lehrer für Menschen um uns herum, die dich überhaupt nicht kennen. Dass
wir ihnen das Evangelium weitergeben können. Durch unser ganzes Leben, aber auch durch das, was wir sagen, Jesus. Wir fühlen uns dabei oft so unfähig und bitten dich, dass du uns Wachstum schenkst, uns ganz persönlich, uns als Gemeinde, dass wir gerne mehr von dir lernen wollen, mehr von dir hören wollen, dich mehr kennenlernen wollen, uns auch in deinem Wort richtig verankern lassen, Jesus, und heranreifen zur vollen Reife, dass wir nicht hin und her geweht werden, sondern feststehen und Licht sind in dieser Welt, wie du gesagt hast, dass du selbst das Licht der Welt bist, aber dass auch wir das Licht der Welt sind. Wir wollen hell strahlen in dieser Welt. Du hast uns erleuchtet, wir wollen dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen, wir wollen dieses Licht nicht auslöschen, sondern wir wollen, dass es hell brennt in uns, Heiliger Geist. Erfülle du uns dafür und mach du unsere Herzen weich für dich und